da soll man predigen hinterher. Oh. Da muss man vorher beten. Oh Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für diese wundervollen Menschen. Ich danke dir für die Ehre, die wir bekommen haben, für die Geschenke, für die Liebe, die hier fließt. Ich danke dir so sehr. Halleluja. Du bist schuld an allem Guten in unserem Leben. Du bist schuld an dieser Gemeinde, an den Hauszellen, an den Zellennetzwerken. Du hast all das verursacht und ich will dir die Ehre geben. Und gemeinsam wollen wir dir die Ehre geben, Herr, dass noch viele ihre Ehe feiern können, dass noch viele Bündnisse gegründet und erhalten werden durch deine Kraft und durch deine Gegenwart. Und dass wir der Welt zeigen, was Ehe wirklich ist. Ein Mann, eine Frau, ein ganzes Leben lang. Und dass es deine Definition ist von Ehe, Vater. Dafür hast du uns gemacht. Und Herr, ich bete jetzt einfach, dass du mir und uns hilfst, diesen Übergang jetzt zu schaffen. Aber ich glaube, es passt auch irgendwie zusammen. Sieg durch Freude, Herr. Und ich bete, Geist Gottes, dass du zu uns redest, dass du zu denen zu Hause redest, die Predigt nachhören, die einfach jetzt nicht da sind. Und ja, veränder uns, Gott, auch heute Morgen. Ehre sei dir, danke für dein Wort. Amen. Amen. Ja, vielen, vielen Dank. Es hat mich gerade sehr bewegt. Ich weiß gar nicht, wie viel ihr über unser Motto wirklich wisst. Also Bernds und mein Motto, das gemeine Motto, das kennt ihr ja. Das heißt nämlich with Jesus against all odds, mit Jesus gegen alle Chancen. Und es ist genauso, wie der Thomas gebetet hat, als ich mit 14,5, sagt es euren Kindern nicht weiter, bis sie 30 und verheiratet sind, den 20-jährigen Typen in einer dunklen Diezer Disco kennengelernt habe. Also ich wäre auch nicht begeistert gewesen. Als ich so alt war wie Grace, war ich schon gut verheiratet. Ich bin auch froh, dass sie das nicht ist irgendwie. Also das war wirklich, es hätte nicht jeder dran geglaubt, dass da was Gutes draus werden kann. Aber ich habe es sowieso vor, euch was Privates zu erzählen an dieser Stelle, einfach auch als Zeugnis. Das passt ja dann jetzt erst recht. Bernd und ich, wir haben uns kennengelernt, wir waren keine Christen. Wir waren ungläubig auf der Suche. Ja, ich erspare euch die Details. Und dann hat seine Mama ihn mitgeschleppt auf eine Israel-Reise. Das war im Mai 1988. Und mein Freund, der von dieser Israel-Reise wiederkam, war nicht mehr derselbe Mann. Ich habe 11 Tage auf ihn gewartet, vom 5. bis zum 16. Mai 1988, voller Sehnsucht. Und dann kam er wieder und er war Gott begegnet. Er hat sich taufen lassen im Jordan, er hat sich richtig ordentlich bekehrt, er hat sein Leben radikal verändert. Das vermisse ich manchmal heute, wenn Leute sich bekehren, dass sie nicht gleich ihren Mist und ihre Bücher und ihre Videos und ihren, wisst ihr, so richtig radikal rausschmeißen und verändern. Und dann kam er ja auch zurück zu mir, hat mir vorher schon christliche Bücher geschenkt und hat er mir eine Kette geschenkt und eine Bibel. Die Kette fand ich schön, die Bibel fand ich überflüssig, weiß ich, was war ich mit einer Bibel? Und was er zu mir gesagt hat, war, was unsere Beziehung betraf, ungefähr Folgendes. Wenn du dich nicht bekehrst und mich heiratest, war's das mit uns. Das war sehr romantisch. Ja? Sehr romantisch. Und liebe junge Frau, sind ja jetzt nicht so viele Unverheiratete hier, aber wer weiß, wer das gerade noch hört oder sich übers Internet holt, die Predigt. Wenn du die Wahl hast zwischen einem Mann, der so etwas zu dir sagt, und einem, der dich zuschmalzt und beschenkt und also nichts gegen Blumen und alles, das ist total cool. Nimm den Ersten. Nimm den, der sagt, wenn du Jesus nicht nachfolgst, ist das nichts mit uns. Weil dann hast du ein Fundament für 25 Jahre und für ein irdisches Leben. Anders, es wird schwer. Und ich kann, das ist jetzt kein, weil es zur Predigt passt, Gesülze. Wenn wir Jesus nicht gefunden hätten, wären wir keine 5 Jahre zusammengeblieben. Mit Sicherheit nicht. Angelika kann ein Lied singen, wie oft ich mich bei ihr ausgeheult habe in den ersten Jahren und was wir uns gezofft und wie wir Kämpfe hatten, uns zusammenzufinden und zu raufen. Ihr kennt unsere Geschichte, dass wir vor 13,5 Jahren eine Krise hätten und wenn ich nicht gläubig gewesen wäre, hätte ich mich getrennt, einfach weil die Gefühle weg waren. Aber weil ich Jesus liebe, wusste ich, das macht man nicht. Und Gott hat uns beschenkt in den Jahren danach. Und ich kann zur Ehre Gottes sagen, dass heute vor einer Woche der romantischste Tag meines ganzen Lebens war. Heute vor einer Woche haben wir unsere standesamtliche Trauung gefeiert, 25 Jahre in Rom. Und ich war noch nie in Italien bis dahin. Aber es ist sehr schön. Also, hab ja nur Rom gesehen, aber es ist sehr schön, trotz des überlaufenden Tourismusgedöns. Und ja, ich weiß gar nicht, ob in China noch jemand lebt im Moment, also oder ob die alle in Rom sind zurzeit. Man könnte es denken. Und letzten Sonntag haben wir uns dann aufgemacht in einen Stadtteil in Rom. Es gibt, der Tiber fließt durch Rom. Und es gibt einen alten Stadtteil mit diesen ganzen alten Steinen und Gebäuden, Kolosseum und Sachen. Und es gibt einen neuen Stadtteil. Die Stadt ist ja gewachsen über die lange Zeit, die sie existiert. Und dann sind wir nach Trastevere, sagt man, glaube ich, gefahren. Das heißt über den Tiber, Trastevere, Tiber. Und haben uns da einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend machen wollen. Dann hat mein Mann mich überrascht. Also das eine wusste ich schon vorher. Er hat uns nämlich ein Liebesschloss gekauft. Also nicht so ein Ding mit Türmen und Erkern, nicht so ein Schloss, sondern ein Vorhängeschloss. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal gesehen? So, dass Pärchen sowas machen. Vorhängeschloss mit einem Namen. Und auf dem Vorhängeschloss steht das drauf, unter anderem. Danke, Jesus, für 25 Jahre, das Datum von letztem Sonntag. Und with Jesus against all odds, Iris und Bernd. Das steht auf dem Schloss. Und ich durfte den Ort aussuchen. Der Bernd meinte hier im, wie heißt das so, der Spielplatz ist in Limburg. Im Tal Josaphat war doch auch schön, sag ich, nee, Bernd, wir lassen unser Schloss in Rom. Und dann haben wir uns eine Brücke ausgesucht über den Tiber und haben unser Vorhängeschloss da angebracht. Da waren schon ganz viele und da hängt jetzt hoffentlich immer noch, sei denn es kam einer vorbei mit einem Seitenschneider oder wie das Werkzeug heißt und hat das abgeknipst. Und das war total romantisch. Und als er mir dieses Vorhängeschloss gegeben hat, habe ich geheult. Habe ich gedacht, was habe ich für einen romantischen Mann? Ich bin ja für eine Frau relativ nüchtern und ja ausgewogen und nicht so schnell am Heulen. Aber da hat es mich dann zersäbelt. Und dann sind wir da in dieser Altstadt und da war dieser Brunnen und da hat eine Gitarre gespielt und die Sonne hat geschienen. Und ach, wisst ihr so. Und Aqua Minerale Frizzante bis zum Abwinken und so halt, ne? Und 2 Cappuccino, dann haben wir in einem Café gesessen, in der Sonne und die Tauben sind geflogen und der Mann hat immer noch Gitarre gespielt und wir haben geschwitzt und auf einmal guckt er mich so an und dann sagt er, ich glaube, ich mach's jetzt. Ich glaube, ich gebe dir jetzt dein Geschenk. Oh, habe ich gedacht, was kommt jetzt? Und ich habe dem Bernd vorher schon was geschenkt, eine Uhr, damit wir die klobige Verpackung nicht durch den Zoll, ja, eine ganz tolle Uhr, ihr wisst es alle, so wie auch immer, die hat er vorher schon gekriegt und durfte er schon anziehen, als wir nach Rom geflogen sind. Ja, und dann steht er auf, geht da um das Bänkchen rum, kniet sich aufs Kopfsteinpflaster neben mich. Liebe junge Frau, die du noch nicht verheiratet bist, der Mann, der vielleicht am Anfang sagt, wenn du dich nicht bekehrst und Jesus nachfolgst und mich ordentlich heiratest, wird das nichts mit uns. Du kannst das Romantische auch 25 Jahre später kriegen, habe ich jetzt gelernt. Und er hat mir Sachen gesagt und mich Sachen gefragt, die ich euch jetzt nicht im Detail erzähle. Aber ich meine, jede Ehe wird ja nicht nur geschlossen, sie wird ja auch erhalten. Du hast ja deinen Partner geheiratet und bist bei ihm geblieben, wenn du heute noch verheiratet bist. Und jeder von euch zwei hat die Freiheit, jeden Tag zu sagen, mag nicht mehr, ich suche mir jemand anders oder ich gehe einen anderen Weg. Ist, wenn man verheiratet ist, so juristisch nicht so einfach, wie wenn man nicht verheiratet ist, aber es geht heute, das ist ja Standard. Und So in etwa ging das, die Frage in Richtung, willst du mit mir alt werden? Wollt ihr wissen, was ich geantwortet habe? Muss ich es euch noch sagen? Nee. Ja, habe ich gesagt. Und dann gibt er mir ein Geschenk. Ich bin ja nicht doof. Ich kenne den Mann ja jetzt schon eine Weile. Und wir waren letztes Jahr, wenn wir in Limburg spazieren waren, auch schon mal vom Schaufenster vom Juwelier. Und dann sagt er, wie findest du denn den und wie findest du denn das? Ich bin ja nicht, versteht ihr? Und immer, wenn wir als Familie mal einen von diesen romantischen Liebesfilmen Gag Race geguckt haben, wo es dann, die haben sich kennengelernt, irgendwann sind sie im Restaurant, ihr kennt die Szene, und er kniet sich hin und er fragt sie. Dann habe ich immer so gelächelt und gestillt, habe gesagt, ja, das habe ich ja nie gehabt. Ne, bei mir hat er ja nur gesagt, wenn du dich nicht bekehrst und mich heiratest, dann war es das mit uns. Das war mein Heiratsantrag. Ich habe ja trotzdem ja gesagt, weil ich ja wusste und wollte, sowohl Gott wollte als auch den Bernd. Da hat sich auch nichts dran geändert. Aber dann habe ich meinen Antrag sozusagen bekommen. Romantischer geht's nicht. Rom, Sonne, Aquaminerale, Frizzante, Tauben, Gitarre. Und dann gibt ihr mir so ein Geschenk. Und da habe ich gesagt, naja, jetzt könnte ja ein Ring kommen. Da habe ich aber ein ganz komisches Päckchen gekriegt, so ein ganz langes, rechteckiges Kästchen. Naja, habe ich gedacht, vielleicht eine Kette oder ein Armband, was auch immer, es wird was Gutes sein. Ich kenne ja meinen Mann, der liebt mich. Habe ich es aufgemacht, kam ein Karton raus, Karton aufgemacht, strahlt mich eine Plastikrose an. Aber ich habe mich immer noch gefreut. Ich war nicht, also versteht ihr, also ich weiß, der Mann liebt mich einfach wie verrückt. Und dann habe ich gedacht, oh, da ist bestimmt ein Zettelchen und irgendein Brief noch dabei und eine Plastikrose, die hält ja auch länger in der Hitze hier in Rom. Da. Und dann gucke ich mir das Teil an und dann merke ich auf einmal, dass das Köpfchen von der Rose so ein Schmuckkästchen ist. Und dass das Köpfchen ein Scharnier hat, dass man, also man konnte es aufklappen. Und dann war dann der Ring da drin. Deswegen war heute vor einer Woche der romantischste Tag in meinem Leben. Und liebe junge Frau, wenn du die Wahl hast zwischen dem Ring am Anfang oder dem Folge Jesus nach oder vergiss es, nimm das Folge Jesus nach oder vergiss es. Ich sag dir, es lohnt sich. Es lohnt sich mit Gott. Also ich wollte lieber nicht verheiratet sein und ehelos leben, als nicht zu dritt, versteht ihr? Und dann überlegt man sich, kann man das erzählen? Kann man sagen, ich habe hier so einen total coolen Ring gekriegt und so. Aber weißt du was? Gott hat mich nicht lieber als dich. Gott hat nur beschlossen, mir durch diesen Mann am letzten Sonntag dieses Geschenk zu machen. Und das ist auch Liebe Gottes, die zu mir gekommen ist. Weil ohne Gott gäbe es unsere Ehe nicht. Und wenn du keinen Mann hast oder der nicht auf den Gedanken mit dem Ring kommt, selbst wenn er die Predigt hier hört, ich meine, du könntest ihm die CD ja schenken. Echt hilft's. Gott hat Mittel und Wege, um dir seine Liebe zu zeigen. Weil ich habe zwar einen romantischen Mann, aber ich glaube, Gott ist noch viel romantischer. Und ich glaube, es gibt nichts, in Anführungszeichen, romantischeres, größeres, als das, was Jesus für uns getan hat, sein Leben zu geben für uns. Und das ist das Größte. Und wenn du sagst, Jesus, ich brauche jetzt irgendwie mal auch ein Signal deiner Liebe, er wird es dir geben. Ob du verwitwet, in Scheidung lebend, unglücklich verheiratet, Single, was auch immer du bist, glücklich verheiratet. Gott hat Mittel und Wege, dir seine Liebe zu zeigen. Mit Menschen und ohne Menschen. Glaubst du das? Ich glaube das. Und Gott ist nicht umsonst auch der, der sich selbst der Gott der Witwen und Waisen nennt. Nämlich der Menschen, die im Natürlichen das nicht haben, was er sich eigentlich für sie vorgestellt hat. Und du hast ein Anrecht darauf, wenn du da im Natürlichen was nicht hast, zu Gott zu sagen, ich will erst recht meine Portion. Ich will mehr als das, was die Iris hat. Du hast ein Recht darauf. Hol es dir und geh zu deinem Gott. Amen? Amen. Okay, Sieg oder Niederlage? Für was habt ihr euch in der Zwischenzeit entschieden? Für den Sieg. Ich mich auch. Wir haben uns 7 Schlüssel angeguckt. Lobpreis, Anbetung, Gebet, Risikofreude, Unterordnung, klarer Verstand und Treue in Einheit und Unterstützung. Und heute kommen wir zur Nummer 8, vielleicht auch die Nummer 9. Mal gucken. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gelesen, die Freude ist unsere Überschrift. Freude ist dein Schlüssel zum Sieg. Und ich habe 3 Punkte unter diesen Freudenpunkt geschrieben. Und der erste heißt, Segen ist normal. Segen ist bei Gott normal. Ich weiß nicht, ist das schon durchgedrungen in dein Denken? Bei mir muss es manchmal noch gewisse Ecken einweichen. Im Großen und Ganzen ist es schon angekommen, aber wir alle sind am Wachsen. In Jeremia 33, das kannst du gerne aufschlagen in deiner Bibel, dann kommt auch so ein kleiner Luftzug, falls du eine Papierbibel hast, ne? Wenn du so jetzt so, das könnte für einen kleinen Moment Abkühlung sorgen. Jeremia 33, Jeremia war ja der heulende Prophet, der weinende Prophet, der seine Botschaften von Gott bekam, aber keiner hat auf ihn gehört, ne? Also wenn du Zellleiter bist und du bist gerade frustriert, Jeremia, der kann dich gut verstehen. Wenn du gute Andachten hältst, aber die hören nicht auf dich, so zum Beispiel. Und obwohl das der weinende Prophet ist, den wir hier anschauen, in sein Buch reinschauen heute Morgen, finden wir etwas über die Freude. Und wir haben das heute Morgen sogar schon gesungen in einem Lied. Jeremia 33, ich lese ab Vers 6 und ich habe mir die Menge-Übersetzung ausgesucht zum Lesen. Wisse wohl, sagt Gott, ich will ihr einen Verband und Heilmittel auflegen und ihr Heilung verschaffen und ihnen eine Fülle von Glück und Sicherheit erscheinen lassen. Und ich will das Geschick Judas und das Geschick Israels wenden und sie wieder aufbauen wie vordem und will sie von all ihrer Verschuldung reinigen, mit der sie gegen mich gesündigt haben und will ihnen alle Missetaten vergeben, die sie gegen mich begangen haben und durch die sie mir untreu geworden sind. Dann wird Jerusalem für mich ein Freudenname werden, ein Ruhm und eine Verherrlichung bei allen Völkern der Erde, die, wenn sie von all dem Guten hören, das ich dieser Stadt erweise, erschrecken und erzittern werden über all das Gute und über all das Glück, das ich ihnen erweisen werde. Ist das nicht krass, was Gott da beschreibt? Dass die fremden Völker erschrecken, wenn sie sehen, wie gut Israels Gott ist, wie sehr er sie segnet, wie viel Gutes er ihnen gibt und wie viel Glück er ihnen schenken möchte. Das ist doch genial. So hat der Herr gesprochen, an diesem Ort, von dem ihr sagt, er sei verödet, menschenleer und ohne Vieh, in den Ortschaften Judas und auf den Straßen Jerusalems, die jetzt vereinsamt sind, menschenleer, ohne Bewohner und ohne Vieh. Da wird man künftig wieder Freudenrufe und laute Fröhlichkeit vernehmen. Den Jubel des Bräutigams und den Jubel der Braut. Den Jubel derer, die da rufen, lobt den Herrn der Heerscharen, denn gütig ist der Herr und seine Gnade wird ewiglich susen. Und den Jubel derer, welche Dankopfer im Tempel des Herrn darbringen, denn ich will das Geschick des Landes wenden, sodass es wieder wird wie vordem. So hat der Herr gesprochen. Siehst du das Herz Gottes in dieser Bibelstelle? Siehst du, wie voll er ist von Sehnsucht, dich zu segnen und dich ausrasten zu lassen vor Glück und vor Freude? Beständig? Segen ist bei Gott normal. Segen ist das, was Gott für dich hat als seinen Sohn, als seine Tochter. Im Psalm 67, ab Vers 2 oder Verse 2 und 3, steht auch was Ähnliches. Und das ist ein total cooler Zusammenhang. Da sagt die Bibel, Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit man auf Erden deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölkern dein Heil. Der Geist der Religion sagt dir manchmal, es ist nicht legitim, für dich selber zu beten. Schon mal gedacht? Schon mal gehört? Als ich ein paar Jahre Christ war, habe ich eine erfahrene Christin kennengelernt, die mich sehr beeindruckt hat, eine sehr evangelistische Frau. Und boah, die hat immer so coole Sachen gesagt, da habe ich gedacht, super. Und einmal hat sie zu mir gesagt, ich bete nie für mich selbst. Das macht man nicht. Dann habe ich da wirklich eine Weile mit gerungen. Darf man das nicht? Darf ich nicht selber für mich jetzt um geistliche Segnung, praktische Segnung, um Durchbrüche, um Schwierigkeiten, die ich in meinem Leben, darf ich nicht dafür beten? Muss ich einfach für die anderen immer alle beten und dann erwarten, dass Gott sich um meinen Kram kümmert? Das ist schon auch ein Stück Wahrheit. Ne? Die Bibel sagt ja, trachte zuerst nach Gottes Reich und wenn du das aussähst bei anderen, wirst du das ernten. Aber es ist eigentlich gelogen, weil die Bibel sagt hier im Psalm 67 und an einigen anderen Stellen, gibt sie uns das vor, dass wir sagen dürfen, Gott segne mich. Gott, ich will, dass du mich segnest. Das ist ein legitimes Gebet. Und wenn du da irgendeinen Zweifel dran hattest, schmeiß ihn gerade hier unter das Kreuz bei den dicken Steine und mach einen Haken dran. Du darfst, du sollst, du musst für dich selber beten. Du darfst Segen erwarten. Du darfst zu deinem Vater gehen und ihn bitten. Und das Coole ist, dass Gott das quasi als Evangelisationsinstrument benutzt, damit man bei den Heiden deinen Weg, damit man auf Erden deinen Weg erkenne, unter allen Heidenvölkern dein Heil. Sodass die Leute kommen und sagen, Mensch Walter, was hast du, was ich nicht habe? Warum hast du da Erfolg? Warum hast du da Durchbruch? Warum bist du nicht verzweifelt, als deine Frau krank war? Warum hast du da, du lachst immer und was ist das, was du hast? Erzähl mir was. So, Gott will, ja, eifersüchtig machen ist vielleicht das ein blödes Wort, weil die Bibel sagt ja woanders, wir sollen nicht eifersüchtig und neidisch sein. Aber Gott will, dass das Gute, was er dir gibt, sichtbar wird, damit die Menschen anfangen, nachdenklich zu werden und anfangen, ihn zu suchen und ihn zu finden. Glaubst du das? Das ist das Wort Gottes. Wir haben es gerade gelesen, Psalm 67. Ich lese ihn mal zu Ende. Da wird das nochmal wiederholt. Gott will, dass du das nicht versteckst. Wir geben gern und viel Zeugnisse über Heilung. Wir geben auch gern Zeugnisse über Finanzen. Aber oft sind es die Zeugnisse, Gott hat mich gerade mal so rausgerettet und so klein. Aber lass uns doch mal in Anführungszeichen prahlen. Und mach dir nicht im Kopf, dass einer sich zurückgesetzt fühlen könnte oder neidisch sein könnte. Das ist sein Problem, nicht dein Problem. Du solltest Gott die Ehre geben. Ob du einen Urlaub geschenkt kriegst, ein Auto, 10 Euro am Sonntag, was auch immer, gib Gott die Ehre dafür. Oder 1000 Euro am Sonntag, ja, die dir einer in die Handtasche geschmuggelt hat. Gib Gott die Ehre dafür. Weil, was macht's mit uns Geschwistern? Wir haben unseren Kindern was mitgebracht. Sind nichts Dolles, Grace, also freu dich, aber. Und was glaubt ihr denn? Das Erste, was wir im Körbchen hatten, war für die Grace. Glaubt ihr denn, ihre Brüder gehen leer aus, wenn wir ihr was mitbringen? Nein. Und wenn schon wir als normale menschliche Eltern das haben, wenn Gott mir ein Bonbon schenkt, glaubst du, er hat keins für dich in der Hosentasche? Er hat eins für dich. Deine Lieblingssorte hatte er in der Hosentasche. So sei angereizt, wenn einer was Gutes erlebt. Sag nicht, der hat's und ich bräuchte es viel dringender als der, sondern sag, boah, der hat's und ich bin als Nächster dran und ich freue mich. Und ich freue mich, dass er's hat. Ich freue mich über den neuen Anzug oder das Auto oder die Wohnung oder was auch immer. Ich freue mich. Bill Johnson hat in London auf der Konferenz gesagt, eines der selbstsüchtigsten Dinge im Leib Jesu ist die Weigerung, Gott um Segen zu bitten. Eines der selbstsüchtigsten Dinge im Leib Jesu ist die Weigerung, Gott um Segen zu bitten. Viele denken nur an sich und denken, naja, ich habe zu essen, ich komme aus, es reicht ja. Aber überleg doch mal, denk doch mal weiter, wenn du nicht das Geld hast, wenn du nicht die Ressourcen, die Möglichkeiten hast, wo sind sie dann, du als Kind Gottes? Dann sind sie immer noch im System der Welt gebunden, richtig? In einem anderen Kreislauf bewegen sie sich. Sie stehen nicht Gottes Aufträgen und nicht Gottes Kindern zur Verfügung. Und ich habe auch gelernt, dass im Glauben leben heißt, nicht in der Wüste zu sein und immer, wenn ich Hunger habe, zu hoffen, dass das Manna gleich kommt, sondern im Glauben leben, Gott hat was ganz anderes. Gott hat ein Kanaan für dich. Gott hat ein gelobtes Land für dich, wo Milch und Honig fließt und wo du nicht abends um 18 Uhr drauf warten musst, dass das Manna kommt. Das ist cool, das ist ein Hammerwunder. Aber das ist nicht das Endziel, verstehst du? Vielleicht bist du gerade in so einer Zeit, wo es eng ist und wo du für jeden Monat ganz neu Glauben aufbringen musst. Das kann sein und das ist super, wenn Gott dich versorgt. Aber bleib nicht bei deinem Glauben an dem Punkt stehen, sondern mach hier mal deine Scheuklappen weg, erweiter mal dein Denken und erwarte, dass Gott ein Kanaan für dich hat, wo das fließt, dass du denkst, das ist voll der Hammer, Gott, jetzt habe ich meinen Mähdrescher vor die Haustür gefahren gekriegt. Und also wer den Thomas nicht kennt, der träumt wirklich von einem Glas Mähdrescher. Wie war das? Wie soll der sein? E600 irgendwas? Nee. Lexion 750, so heißt das Teil. Also wenn das jetzt gerade jemand hört, der sowas in der Scheune stehen hat, dann kann das hier aussehen, in der Ziegelstraße in Albach. Ja, aber im Ernst, ganz im Ernst. Heute in 5 Jahren, wenn du mit Jesus gehst und wenn du Gottes zutraust, dass er dich so lieb hat, dass er dich überreich beschenken möchte, dass Segen normal ist, stell dir doch mal vor, wie du über heute lachst und wie du dann denkst, boah, damals habe ich damit gekämpft und war das. Und heute, guck mal, was Gott gemacht hat. Amen? Amen. Und denk nicht nur, weil Sachen dauern, dass sie nicht kommen. Ich bin geheilt worden, wenn ihr bei Facebook seid, habt ihr das eh alles schon gelesen, aber ich erzähle es euch, ist ja mein Zeugnis auch. Ich bin eigentlich immer gesund, ich habe nie was, wenn die Heilungsaufrufe kommen, das ist auch cool, das sollte auch dein Ziel sein. Amen. Aber was ich hatte an meinem rechten Daumen hier auf der Fingerkuppe eine Dornwarze. Jetzt fragst du dich, wie kommt die denn dahin? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe keine Ahnung. Normal hat man die an den Füßen und läuft da drum und dann gehen die ja nach innen. Und da hier natürlich kein Druck ist, wuchs das nach außen. Das hat dann so ausgesehen, dass mein Daumen alle 14 Tage so einen riesen Hubbel kriegte. Das ist zum mit dem iPhone SMS schreiben sehr praktisch gewesen. Das ist jetzt wirklich so, weil es auf den Punkt. Aber es war ein verhornter Knubbel mit einem Punkt in der Mitte. Ich hatte kein Gefühl. Ja, der Bernd und ich haben dem Ding Namen gegeben. Das ist jetzt zu privat, wie wir das Teil genannt haben, diesen Hubbel. Aber steht in Face. Ich guck mir den Ring mal kurz an, dann geht's gleich wieder besser. Oh Mann, steht in Face. Also müsst ihr es nachlesen. Ne? Ich sag's jetzt trotzdem nicht. Und das ist ja jetzt keine große Sache. Ich habe alle 2 Wochen die Nagelschere genommen und habe mir das Ding abgeschnitten. Richtig tief, oft bis es geblutet hat, weil ich dachte, jetzt habe ich den Dorn erwischt, die Wurzel erwischt. Jetzt hat das Ding aber, es wuchs freudig weiter, 3,5 Jahre lang. Manches Mal, wenn wir hier für Heilung gebetet haben und mir das wieder auffiel, dann kamen so diese Gedanken, die nicht von Gott sind. Ja, jetzt legst du da den Leuten die Hände auf und hast den komischen Knubbel da an deinem Daumen. Ne, so. Das ist ja selber nicht richtig heil da mit deiner Hand. Die Gedanken kommen nicht von Gott, die kommen von woanders her. Ich habe die dann auch regelmäßig weggeschickt. Es hat mich auch genervt, aber irgendwann, wir haben dafür gebetet, Ben hat dafür gebetet, habe ich einfach gesagt, gut, wenn ich damit ins Grab gehe, ist es auch nicht so schlimm. Aber bevor wir nach Rom geflogen sind, irgendwann in der Woche, habe ich festgestellt, es ist perfekt. Mein Daumen ist vollkommen. Es ist kein Punkt, kein Dorn, keine Narbe von meiner Wegschneiderei, keine Verhornung, kein Hubbel. Ich habe volles Gefühl, ich kann Papier umblättern wieder mit dem Daumen. Ganz normal, Gott hat meinen Daumen heil gemacht. Ehre sei dem Herrn. So, Bill Johnson hat gesagt, if it matters to you, it matters to him. Wenn es für dich wichtig ist, ist es für ihn auch wichtig. Mein Daumen ist Gott nicht egal. Schaut ihn euch an. Voll cool, das Teil jetzt wieder. Und nur weil etwas lange dauert, 3,5 Jahre oder 30,5 Jahre, heißt es nicht, dass es nicht kommt. Amen? Okay. Danke für die 2 Amen. Also lasst uns darin trainieren, die Erfolge anderer zu feiern, über die Segnung anderer begeistert zu sein, die Gehaltserhöhung anderer Leute fantastisch zu finden, Geldgeschenke, die andere bekommen, bejubeln, Durchbrüche und Siege, die andere erleben, auch wenn sie uns gerade fehlen, mit Freude zu begrüßen. Amen. Das ist nämlich biblisch. Römer 12. Freut euch mit den sich Freunden, weint mit den Weinenden. Oder 1. Korinther 12. Wenn ein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn ein Teil geehrt wird, ist das auch für alle anderen ein Anlass zur Freude. Amen. Noch zum Schluss, zum ersten Punkt, zum Punkt ist Segen ist normal bei Gott. Die Frage möchte ich dir stellen, hat Gott jemals Abraham gerügt wegen seines gewaltigen Reichtums? Hat Gott jemals zu Abraham gesagt, ich kann dich gut leiden, du bist ein Freund Gottes, aber deine Schafe musst du alle weggeben? Hat Gott das zu Abraham gesagt? Wäre er in eine Gemeinde gekommen, je nachdem, wenn viel Religion da ist, hätte das wahrscheinlich einer zu ihm gesagt, es ist nicht in Ordnung, wie du lebst. Es kann ja wohl nicht sein, dass jemand so gesegnet ist wie du. Aber Gott hat ihn gesegnet und Gott hat ihn nicht gerügt. Oder hat Mose, als er im Haus des Pharaos gelebt hat, im Königshaus in Ägypten, hatte Gott damit ein Problem? Es war Gottes Rettungsstrategie. Gott hat diese heidnischen Leute benutzt, um ihn zu bewahren, zu erziehen, um ihn vorzubereiten auf das, was er sein sollte, ein Segen für Gottes Volk. Oder ich möchte dich fragen, wer war es, der dem Isaak die hundertfache Ernte zur Zeit der Hungersnot gegeben hat? War das der Teufel? Hat Gott oder der Teufel ihm die hundertfache Ernte gegeben zur Zeit der Hungersnot? Alle leiden. Bei keinem geht die Saat auf, nur bei Isaak. War das ein Zeichen für Gott oder für den Feind? Es war ein Zeichen für Gott, dass Gott mit ihm war. Und Gott hat ihn gesegnet und andere durch ihn. Wer hat Jakob zum Vizepräsidenten gemacht damals? Satan oder Gott? Kann das sein in so einer heidnischen Regierung? Und wir kennen die Geschichte von Jakob und natürlich, es war edel. Und wenn du was über Vergebung lernen willst, lies Jakobs Geschichte. Lies die Geschichte, wie er verraten wurde, wie seine Brüder ihn verkauft haben, wie sie ihn... Josef, Entschuldigung, habe ich Jakob gesagt. Dankeschön. Ey, ihr seid wach, es war ein Test. Nee, war kein Test, war die Hitze hier vorne. Josef hat vergeben. Er hat seinen Brüdern, die ihn verraten und verkauft haben, vergeben. Er war nicht bitter. Dann wieder Ungerechtigkeit. Die Frau, die da scharf auf ihn war. Und er geht nicht drauf ein. Er ist treu, er ist keusch, er ist gottesfürchtig. Und dann wird er beschuldigt, anstatt dass sie müsste ins Gefängnis gehen eigentlich. Ne? Sie war's, nicht er. Und er erträgt die Ungerechtigkeit, er vergibt, er lässt los. All das ist super, 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 super und edel. Aber Gott hat ihn noch viel mächtiger gebrauchen können, nachdem er ihn in diese Position gebracht hat, des Einflusses, von Macht, von Geld. Da konnte Gott ihn benutzen, um sein Volk, um seinen Vater, seine Brüder vor dem Hungertod zu retten, vor dem Verlorengehen zu retten. Und denkst du, es ist heute anders? Meinst du nicht, Gott kann, wenn du Ressourcen hast, durch deine Ressourcen was bewegen auf dieser Welt? Gott kann durch den Einfluss, den du hast, fließen? Hat nicht Jesus gesagt, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon? Was sind das für Sätze? Die sprengen alles religiöse Verständnis und jeden Anstand manchmal, ne, was so in der Bibel steht. Anderen Leuten in die Augen spucken und sich mit Geld Freunde machen. Das ist ja nun wirklich, ist das fromm? Das ist Wort Gottes. Ich glaube, wir müssen die Bibel wieder mit offenen Augen lesen, weil manchmal stehen da so schräge Sachen drin, dass wir es ganz vergessen haben, dass sie da drin stehen. Also normal ist, gesegnet zu sein. Okay, bei Josef noch ein Wort zu Josef. Hätte das, was mit ihm passiert ist, diese enorme Beförderung, stell dir vor, du dümpelst 13 Jahre rum und zong macht Gott dich, bringt Gott dich in eine Position mit viel Einfluss und gibt dir richtig viel Knete in die Hand. Könnte das deinen Charakter korrumpieren? Hätte das Josefs Charakter korrumpieren können? Ja, aber das ist nicht normal. Wir erwarten viel zu sehr oft, dass das, was der Teufel will, zustande kommt. Weil normal ist, dass wenn jemand Gott liebt und Gott fürchtet und er kriegt viel Geld in die Hand, dass er zu Gott sagt, was machen wir zwei denn jetzt damit? Richtig? Und dass er nicht von Gott abfällt oder irgendwas Dummes tut. Normal ist, nach Bibel, treu im Kleinen sein und Größeres bekommen, mit dem Größeren treu sein und noch Größeres bekommen und so weiter und so weiter. Damit Gottes Güte sichtbar wird, damit die Heidenvölker seinen Weg kennen, haben wir eben gelesen. Und damit sichtbar wird, wie gut du das verwaltest, was er dir gegeben hat. Gott will dich segnen. Mein zweiter Punkt, freu dich, auch wenn es schief geht. Freu dich, auch wenn es schief geht. Gott will, dass Freude deine Waffe ist in schwierigen Zeiten. Auch dafür habe ich eine Bibelstelle für euch, Hebräer 10. Also könnt ihr nochmal den Luftzug produzieren, Hebräer 10. Aufschlagen, ab Vers 32. Da steht, erinnert euch aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, viel Kampf erduldet habt, der mit Leiden verbunden war. Manchmal denkt man ja, nach der Bekehrung ist alles gut, ist es aber nicht. Es gibt Kampf. Hast du das gewusst? Paulus schreibt an Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, steh fest. Halt dich an Gott. Weiter heißt es in dem Text, da ihr teils selbst Schmähungen und Bedrängnissen öffentlich preisgegeben wart, teils mit denen Gemeinschaft hattet, die so behandelt wurden. Denn ihr hattet Mitleid mit mir in meinen Ketten bewiesen und den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen, weil ihr euch selbst gewiss seid, dass ihr ein besseres und bleibendes Gut in den Himmeln besitzt. So werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Hast du schon mal bewusst diesen Satzteil in der Mitte gelesen? Den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Bist du schon mal bestohlen worden? Wahrscheinlich. Ich auch. Hast du dich gefreut? Wahrscheinlich nicht. Also ich nicht. Ich hatte mal, eine Familie eingeladen. Die Leute waren keine Christen. Die habe ich, egal wie, kennengelernt. Und die hatten eine Teenager-Tochter und die waren bei uns zum Kaffee trinken und es war ein schöner Nachmittag und wir haben auch über Gott, glaube ich, gesprochen, schon viele Jahre her. Und am Abend dieses Tages war ich im Bad und habe einige Dinge vermisst. So einer meiner Kajalstifte, verschiedene Kosmetika, das Parfum, was meine Schwester mir kurz vorher zum Geburtstag geschenkt hatte, das Fläschchen war nicht mehr da, verschiedene Dinge waren verschwunden. Und das war ein schlechtes Gefühl. Ich habe mich nicht gefreut. Ich habe die Bibelstelle damals nicht so bewusst so. Ich mag sie auch gar nicht anwenden müssen, ehrlich gesagt. Aber normal freut man sich nicht, wenn man beklaut wird, richtig? Geschichte ging übrigens gut aus. Ich habe dann den Mut mir gefasst, habe die Frau am nächsten Morgen angerufen. Sie ist ins Zimmer ihrer Tochter, die in der Schule war, und hat die Gegenstände, die ich ihr beschrieben habe, alle dort gefunden. Habe sie wiederbekommen mit einer Entschuldigung, einem Blumenstrauß. Okay, wie auch immer. Aber die Bibel sagt hier, dass die Leute, die sich da bekehrt haben und die Verfolgung in unglaublichem Ausmaß erlebt haben und die auch bestohlen wurden, ganz, ganz praktisch Besitztümer weggenommen bekommen haben, enteignet wurden, was auch immer, die haben das mit Freuden hingenommen, weil sie wussten, das, was wirklich wichtig ist, kann man ihnen nicht wegnehmen. Nachdem der Bernd mir das Ding geschenkt hat, habe ich gesagt, das ist jetzt so locker, was ist, oh, wollte ich den mal verlieren? Und dann sagt er was ganz Tolles zu mir. Selbst, ach Iris, weißt du, selbst wenn du den Ring verlierst, das macht doch alles nichts. Es ist doch nur ein Symbol für meine Liebe oder weiß nicht was. Versteht ihr? Selbst wenn da alles nichts mehr ist und wenn sie uns das Bild klauen würden, was ihr uns da geschenkt habt, oder sie können das, was da ist, können sie nicht wegnehmen. Sie können dir deine Beziehung zu Gott nicht wegnehmen und sie können dir die Beziehung zu den Menschen, die du lieb hast, nicht wegnehmen. Und wenn sie gläubig sind und selbst wenn du dein Leben verlierst, seht ihr euch in der Ewigkeit wieder. Sie können dir das wirklich Wichtige auf dieser Erde nicht wegnehmen. Und wenn wir das bedenken, wenn uns Dinge passieren, dann können wir die Freude behalten, auch inmitten von Katastrophen. Und weil mir die Message-Übersetzung so gut gefällt, möchte ich das kurz auch lesen, den Abschnitt auf Englisch, und ich übersetze es euch dann auch Stück für Stück. Die sagt es folgendermaßen: If some friends went to prison, you stuck by them. Wenn Freunde ins Gefängnis gekommen sind, hast du zu ihnen gehalten. Man sagt das ja so, ne? Wenn du krank wirst oder wenn du durch blöde Sachen durchgehst, dann siehst du, wer deine Freunde sind. Wer ist dann noch da? Oder steht das in den Sprüchen? Jeder ist der beste Freund des reichen Mannes. Ne? Da, wo was zu holen ist, da sind alle, das ist menschlich, das ist fleischlich. Aber hier haben sie zusammengehalten, als eben sie verachtet waren, ins Gefängnis gesteckt wurden, als der letzte Dreck behandelt wurden. Und dann sagt die Bibel hier weiter auf Englisch: If some enemies broke in and seized your goods, you let them go with a smile, knowing they couldn't touch your real treasure. Und wenn Feinde eingebrochen sind und deine Güter gestohlen haben, hast du sie mit einem Lächeln ziehen lassen, weil du gewusst hast, sie können dir deinen wahren Schatz nicht wegnehmen. Amen? Amen! Oh! Es ist dunkel geworden, aber ihr seid doch noch da, oder? Nothing they did bothered you. Nothing set you back. Nichts, was sie getan haben, hat dich beunruhigt oder aufgeregt. Nichts hat dich zurückgeworfen oder aufgehalten. So don't throw it all away now. Wirf es nicht weg. You were sure of yourselves then. Du warst damals sicher. And it's still a sure thing. Und es ist immer noch eine sichere Sache. But you need to stick it out, staying with God's plan, so you'll be there for the promised completion. Du musst es aushalten, es geduldig ertragen, am Plan Gottes festhalten, damit du dastehst, wenn die verheißende Vervollständigung oder Wiederherstellung kommt. Amen. Wirst du da stehen, wenn sie kommt? Wirst du da stehen, wenn sie kommt? Yes. Amen. It won't be long now. He's on the way. Klingt auf Englisch so cool, oder? It won't be long now. He's on the way. He'll show up most any minute. Italienisch habe ich halt nur Aquaminerale. Ihr wisst schon.
Und Buongiorno geht auch noch, aber. Also es dauert nicht lange, er ist schon auf dem Weg und er wird sich jede Minute zeigen. Gott ist schon auf dem Weg, um dir deine Rettung vorbeizubringen. Und in der Zwischenzeit, was machst du? Du freust dich. Genau, du freust dich drauf. Die letzten Sätze von der Message-Übersetzung von diesem Bibelabschnitt: But we are not quitters who lose out. Oh no, we'll stay with it and survive, trusting all the way. Aber wir sind nicht solche, die aufgeben. Oh nein, sondern wir bleiben dran, wir überleben und wir vertrauen auf dem ganzen Weg. Das ist ein guter Satz, oder? Wir vertrauen auf dem ganzen Weg. Ob wir Ringe geschenkt kriegen auf Marktplätzen in Rom oder ob sie uns Ringe stehlen aus unserem Schmuckkästchen. Ob wir gelobt, geehrt werden von Menschen oder ob sie sich das Maul über dich zerreißen. Ob du eine Beförderung bekommst oder ob der, der sie eigentlich, wie du denkst, sie nicht verdient bekommt und vorgezogen wird. Du freust dich und vertraust auf dem ganzen Weg. Amen. Amen. Jakobus hat das auch gewusst, weil der schrieb da auch drüber. Im ersten Kapitel Jakobus 1, Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet. Der war auch schräg drauf, oder? Hey, ein Problem kommt. Juhu. Da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und da ist der Graham Cook, ich habe euch das schon mal vorgemacht, der hat das in der Predigt vorgemacht, der hat dann so ein Telefon, das ist jetzt mein Telefon hier, das Teil, und hat dann seinen Freund angerufen und gesagt, hey, hallo Hilde, hier ist die Iris. Sag mal hallo. Hallo, stell dir vor, was mir passiert ist, Hilde. Ich habe ein Problem. Oh. Und ich habe ein richtig großes Problem. Ist das nicht cool? Ja, du musst dich mit mir freuen. Freuen. Und die Hilde sagt dann, oh Mann, Mist, ich habe gerade keins. Kannst du mir von deinem Problem was abgeben? Also so. So hat er das vorgemacht. Ich fand das so super, weil er hat Jakobus 1 dargestellt. Achtet es für lauter Freude, wenn die Herausforderung, wenn die Anfechtung, wenn die Gelegenheit, falsche Entscheidungen zu treffen, an dich herantritt. Weil du weißt, wenn du ihr widerstehst und dich trainierst, wirst du Glauben entwickeln, und du wirst standhaft sein und du wirst Durchhaltevermögen entwickeln. Die Psychologen haben das auch schon gemerkt. Tausende von Jahren später irgendwie oder hunderte von Jahren später nach der Bibel haben sie es auch gemerkt, dass man seinen Willen trainieren kann. Und wenn man Dingen widersteht, dass man stärker widerstehen kann. Das kann man aufbauen. Man kann nicht sagen, oh, ich bin so arm und willensschwach. Ich konnte ja gar nicht anders. Das war so schlimm. Wir waren alle so böse. Manchmal sind sie alle böse und manchmal ist es schlimm. Aber in dir hast du einen Samen, der vom Himmel kommt. Du hast den Samen dessen, der sich am Kreuz gefreut hat. Die Bibel sagt, er hat die Schande gering geachtet und über all dem, ich weiß nicht, kann sich wörtlich zitieren, um der vor ihm liegenden Freude willen, sagt die Bibel, um der vor ihm liegenden Freude willen. Kannst du dir vorstellen, gefoltert zu werden, am Kreuz zu sterben und dich zu freuen? Jesus hat sich gefreut, er hat sich auf dich gefreut. Er hat sich darauf gefreut, dir zu sagen, du kannst mit Gott versöhnt sein. Du musst für deinen Mist, den du gebaut hast, nicht selber bezahlen. Ich habe für deine Sünde mein Leben gegeben. So lieb hat er dich. Ich habe mal, als ich Teenager war, nicht nur den Bären kennengelernt, ich habe auch andere Dinge damals gemacht. Eines, was ich gemacht habe, sogar kurz bevor du in mein Leben tratst, ich bin in einen Verein eingetreten und habe Selbstverteidigungssport betrieben. Meine Karriere währte nicht lange. Ich habe auch nur einen Gürtel gemacht, weil danach waren die irgendwie vor Gericht mit irgendwelchen Verbänden. Dann konnte man keine Prüfungen mehr ablegen. Also ich habe nur so einen gelben irgendwo auf dem Speicher mit so einem weißen Gewand. Und stellt euch vor oder lasst es bleiben. Ich habe damals mit 52 Kilogramm einen 91 Kilogramm schweren Mann über meine Hüfte geworfen. Der hieß Oscar. Ja, habe ich gemacht, weil die haben mir das erklärt, die haben mir das gezeigt. Ich habe nicht gedacht, dass ich das packe, gerade nicht den Oscar, der war kräftig und hatte auch eine kleine Kugel hier vorne, so, ne? Aber zong, zong, zong und da lag er auf der Matte. Gut, er hat sich jetzt auch nicht, super gewehrt, das war ja zum Training, ne? aber das war schon erstaunlich. Warum sage ich dir das? Ich sag dir das, damit du, wenn geistlich gesehen die 91 Kilo oder 120 Kilo auf dich zurollen, du dich nicht freiwillig auf die Matte legst, sondern sagst, ich wiege zwar nur 52, möge es ein prophetisches Wort sein in Jesu Namen, naja, oder 62. Aber dich schaffe ich, weil ich weiß wie. Ich lasse mich nicht einschüchtern. Und wenn du ausholst und kommst, dann nehme ich deinen Arm und dann schwinge ich dich und dann schaue ich auf dich herab und da liegst du. Das Coole war, als ich dann den Bernd kennengelernt habe und immer noch in dem Verein war, konnte ich mit ihm das alles ausprobieren, was ich mittwochs abends gelernt habe beim Training. Gilt das, weißt du noch? Den Finger da rein und den Arm dahinter und wie bleibt er denn am Boden und so. Also das hat richtig Spaß gemacht. Was will ich dir damit sagen? Du kannst so einen Sport machen, ist unter Umständen ganz witzig, aber nimm doch den Schwung deines Gegners zum Anlass, ihn gegen ihn zu verwenden. Wenn die Sportler aus dem fernen Osten das schon können, kannst du als Kind Gottes das erst recht. Und wenn der Teufel mit seinem kleinen hässlichen Händchen ausholt, da unten von der Erde und unter deinem Fuß mal kurz durchgeschlupft ist, dann nimm das doch, dreh dich mit ihm und sag, kein Problem, willkommen auf der Matte, einmal mehr. Wenn deine Familie sich nicht bekehren will, wenn die resistent ist, wenn du nicht in Gottesdienst geschleift kriegst, dann evangelisier doch einfach andere Familien ganz heftig. Ich habe meine junge Frau kennengelernt, die war so traurig über ihren Bruder, der so knapp vorbeigeschlittert ist, Gott kennenzulernen, dann abgesumpft ist in Drogen. Und sie hat gesagt, aber ich habe mich entschieden. Ich werde einfach die Brüder anderer Leute evangelisieren und zu Jesus führen. Und ich werde da richtig penetrant sein und das tun. Und die Einstellung hat mir gefallen. Da habe ich gedacht, die Frau hat was verstanden. Wenn Krankheit dich plagt, dann lach ihr entgegen. Glaub der Schrift mehr. Lass dich nicht einschüchtern von den 91 Kilo. Wenn du deine Arbeit verlierst, freu dich über die Zeit, die du hast. Ruf im Büro an und sag, Bernd, ich habe 40 Stunden jede Woche. Wie kann ich sie für die Gemeinde investieren? Das meine ich jetzt nicht als Witz. Das haben Leute gemacht, anderswo. Und ich glaube, die sind nicht lange arbeitslos geblieben, weil sie etwas verstanden haben. Sie haben das, was der Teufel gegen sie benutzen wollte. Dann hast du vielleicht keine Kohle, aber du hast Zeit. Oder du bist Rentner geworden, dann hast du Zeit. Coole Sache, dann nutze das, was du hast. Nimm das, was der Feind gegen dich benutzen wollte, um ihn zu ärgern. Dreh den Spieß doch einfach mal um. Wenn etwas Herausforderndes passiert, mach Lobpreis. Und wenn dich etwas ärgern will, werde zum Segen. Wenn dir Respektlosigkeit begegnet, erzähl es nicht 50 Leuten weiter, sondern sage zu Gott, Gott, wo kann ich respektvoller mit anderen umgehen? Sehe das aus, was du dir gewünscht hättest. Verstehst du? Sei das, was du nicht bekommen hast. Wir haben immer nach geistlichen Eltern gesucht, wir haben Mentoren gefunden, wir sind im BFP und wir haben viele Dinge und wir haben einander, aber wir haben nie sowas erlebt wie andere. Oder jetzt waren wir auf der Konferenz und klar will jeder mit Bill Johnson, Chris Wallet und Paul Manuel kuscheln und sich da dranhängen und dazugehören und gekannt werden, aber das geht nicht. Und die kriegst du auch nicht so einfach. Wir sind nicht mal, du bist an einem vorbeigelaufen, relativ dicht. Ich sag jetzt nicht warum. Und wo. Aber manchmal, und wir waren da lange traurig drüber. Wir waren da lange traurig drüber. Wir haben uns bekehrt und wir haben irgendwie Gemeinde angefangen, wussten nicht, was da passiert. Und wir haben uns auch immer eine Mama und einen Papa gewünscht, denen wir einen Blumenstrauß geben können. Versteht ihr? So das andere, was man ja auch gerne hat. Aber das haben wir so nie bekommen. Und dann hat Gott irgendwann zu uns gesagt, dann sei doch das, was du nie bekommen hast. Versuch doch, zu dem zu werden, wonach du dich gesehnt hast. Und wenn andere Leute dir irgendwas Ekliges machen, dann tu das Gegenteil und such Gelegenheiten, das zu säen. Und ärger dich nicht, sondern, verstehst du, nimm den Schwung, nimm die Gelegenheit, wo du hättest Anstoß nehmen und auf die Schnauze fallen können, dich auf die Matte legen und heulen und dich bedauern. Und tu das Gegenteil. Nutze das, was gegen dich verwendet werden sollte, zu deinem Vorteil und im Sinne Gottes. Amen. Das ist eine coole Strategie. Und was ich in Jiu-Jitsu, das so hieß der Sport, das ist so ein Mischmasch aus, weiß ich nicht mehr, Judo und Aikido und hast du nicht gesehen. Was wir jedes Mal nach dem Warmmachen gemacht haben, ist, wir haben Fallen geübt. Hast du schon mal Fallen geübt? So, ich mache das jetzt hier nicht, weil die Bühne ist härter als die Matten, die wir damals hatten. Und man hat dann immer so mit dem Arm so Was kann die Jana, bevor sie umzieht, mir nochmal erklären, warum man das eigentlich macht? Heißt das nicht. Auf jeden Fall hat man geübt, man fällt, ohne sich weh zu tun. Und man steht dann auch schnell wieder auf. Und es ist cool, wenn du das trainierst. Wenn du fällst, ohne dir weh zu tun. Weil du auf deinen Jesus drauf fällst. Weil du in deinem Jesus drin bist. Und weil er um dich rum ist. Und weil er deine Freude ist. Amen. Letzter Punkt. Wenn Satan deine Freude nicht rauben kann, kann er deine Güter nicht behalten. Der ist geklaut, der Satz von Jerry Savile. Der hat ein Buch darüber geschrieben in den 80ern. Aber das ist einfach so cool. Das darf der ja eh nicht für sich behalten, den Satz. Wenn Satan dir deine Freude nicht rauben kann, kann er deine Güter nicht behalten. Amen. Die Bibel sagt in Sprüche 6, Vers 31 über den Dieb, wenn er ertappt wird, muss er was tun? Er muss siebenfach bezahlen und alles hergeben, was er im Haus hat. Siebenfach. Du hast nicht nur ein Recht, auf biblischem Boden zu beten um Erstattung, sondern du hast ein Recht, siebenfache Erstattung zu erbitten. Wenn du dich freust. Amen. Wenn du dir deine Freude nicht stehlen lässt und im Glauben bleibst. Der Jerry Savile predigt das überall auf der ganzen Welt, der predigt das heute noch und ich habe mir ein Zeugnis aufgeschrieben, was er gegeben hat, das möchte ich euch gerne wiedergeben. Ist auch in den 80er Jahren passiert, er hat eine Konferenz gemacht, 3 Tage lang in Pasadena, Kalifornien und ein junger Mann hat diese Konferenz von Jerry Savile über, wenn Satan deine Freude nicht stehlen kann, kann er deine Güter nicht behalten, hat er teilgenommen. Und dieser junge Mann hatte sich kurz vor der Konferenz einen Traum erfüllt, hat sich sein Traumauto gekauft, irgendwas Älteres, ein MG-Sportwagen. Also mir sagt das jetzt nichts, aber so haben sie es auf Englisch gesagt. Er hat das Teil gekauft, er hat es restauriert, er hat einiges an Geld reingesteckt und ist immer fröhlich mit diesem Auto zur Konferenz und wieder nach Hause. Am dritten Tag, am letzten Konferenztag, voll mit Wort Gottes, geht er zum Parkplatz und stellt fest, das Auto ist fort. Das Auto ist gestohlen. Es war nicht gegen Diebstahl versichert. Ich weiß nicht, wie das in Amerika gehandelt ist. Auf jeden Fall, es war richtig, richtig futsch. Alles, was er investiert hatte. Und der Mann hatte allen Grund, sich nicht zu freuen. Richtig? Aber er hat ja 3 Tage lang das Gegenteil eingebläut bekommen. Freu dich, auch wenn deine Güter geklaut werden, lass dir die Freude nicht stehlen. Und dann hat er sich entschieden, sich zu freuen. Mehrere Wochen sind vergangen und dann erhielt dieser Mann einen Anruf. Am anderen Ende war ein Mann und dieser fragte, spreche ich mit Herrn sowieso? Er sagte, ja, das bin ich. Nun, sagt der Mann am anderen Ende, ich bin der Mann, der Ihr Auto gestohlen hat. Ich habe Ihre Telefonnummer im Handschuhfach gefunden, neben einigen Predigtkassetten von Jerry Savile. Die habe ich mir angehört. Und wurde überführt und ich halte es nun nicht länger aus. Ich bin einst mit Gott gegangen, auch bin von Gott abgefallen, aber ich habe jetzt mein Leben neu Jesus gegeben. Inzwischen habe ich auch die Restaurierung Ihres Wagens fertiggestellt und ihn schwarz lackiert. Aus verständlichen Gründen möchte ich Ihnen meinen Namen nicht nennen. Ihr Auto allerdings finden Sie da und da. Tatsachenbericht. Dieser junge Mann geht an den beschriebenen Ort, holt sein Auto ab, überprüft den Zustand des Wagens und stellt dann, weiß nicht, ob mit Hilfe von der Werkstatt oder selber fest, dass für ungefähr $21.000 Teile eingebaut und Arbeiten vorgenommen wurden an diesem alten, restaurierten Wagen. Und er hatte zuvor, so hat er es geschrieben in seinem Zeugnis, ungefähr $3.000 investiert in das Auto, in die Wiederherstellung. 3 mal 7 ist wie viel? 21.000. Er hat also buchstäblich das Siebenfache geerntet, weil er den Raub seiner Güter mit Freuden hingenommen hatte. Ist das nicht eine coole Geschichte? Und ich möchte dich ermutigen, und das ist mein 9. Punkt, mein 9. Schlüssel zum Sieg, dass du Klartext redest mit dem Teufel. Ich möchte dich ermutigen, ihn mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Und das, was ich dir jetzt vorlese, ist auch ein Zitat von Graham Cook, weil es ist immer wieder cool. Ich liebe dieses Zitat. Er sagt, wir ermüden den Teufel mit unserer Ruhe. Wir entmutigen ihn mit unserem Glauben. Wir demoralisieren ihn mit unserer Freude. Wir deprimieren ihn mit unserer Beständigkeit. Er wird mutlos durch unsere Großzügigkeit und besiegt durch die Gnade, die wir empfangen und weitergeben. Für einen geistlichen Krieger deines Kalibers gibt es keine Lücken für Niederlagen. Gibt es keine Zeit für auf der Matte rumzuheulen. Da gibt es Zeiten zu fallen und wieder aufzustehen. Da gibt es Zeiten zu lachen im Angesicht von Opposition, Widerstand und Gründen besorgt zu sein. Amen. Weil die Freude ist dein Schlüssel zum Sieg. Und ein letztes Bibelwort am Ende, Joel 2, da sagt die Schrift, da sagt Gott zu seinem Volk, ich werde euch die Jahre zurückerstatten, welche die Heuschrecke, der Fresser und der Verwüster, der Nager verzehrt haben. Und ich glaube, dass Gott euch oder einigen von uns das heute Morgen sagen möchte. Ich werde dir das zurückerstatten, was dir gestohlen worden ist. Das, was dir in den Jahren, den letzten Jahren, wo du Niederlage und Negatives erlebt hast in bestimmten Lebensbereichen, ich werde dir das zurückerstatten. Und ich möchte dich einladen, dass wir zusammenstehen und im Gebet genau das jetzt in Anspruch nehmen. Halleluja, Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns die Freude gegeben hast als Schlüssel zum Sieg. Und Freude ist nicht abhängig von einer neuen Hose, einem neuen Auto oder von einer freundlichen Begegnung. Unsere Freude, die kommt, weil wir mit dir eins sind. Unsere Freude kommt aus unserer Beziehung mit dir. Unsere Freude kommt über das unfassbare Glück, dein Kind, deine Tochter, dein Sohn sein zu dürfen. Unsere Freude ist im Himmel geboren und nicht auf der Erde. Und darum kann sie uns keiner klauen. Höchstens wir können sie aufgeben. Und Vater Gott, wir stehen heute Morgen vor dir. Jeder in seiner Situation, in seinen glücklichen oder herausfordernden Umständen, wie auch immer. Und wir sagen, wir nehmen dein Wort ernst. Und wenn das Alte Testament, was unter einem schlechteren Bund geschrieben wurde, schon siebenfache Erstattung verheißt, wie viel mehr dürfen wir, die wir durch das Blut Christi gerechtfertigt und geheiligt und zu Kindern Gottes gemacht worden sind, das beanspruchen? Und so stehen wir hier vor dir, jeder für sich, und wir beanspruchen Erstattung, wir beanspruchen Wiederherstellung, wir beanspruchen Herstellung des Normalzustandes, nämlich in Fülle gesegnet zu sein, damit die Heidenvölker deinen Weg erkennen. Wir beanspruchen siebenfach das, wo uns durch Ungerechtigkeit, durch Diebstahl, ja, durch was auch immer, durch negative Umstände Dinge gestohlen wurden. Wir beanspruchen das siebenfach in dem Namen Jesus. Und vielleicht können wir kurz ein bisschen Musik haben, liebe Technik, vielleicht könnt ihr uns ein paar Töne einspielen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du jetzt ein, zwei Minuten nimmst und dass du Gott ganz persönlich sagst, was du im Glauben erwartest an Erstattung, an Wiederherstellung der Dinge, die dir geklaut wurden. Okay? Halleluja. Und Herr, ich persönlich möchte auch aussprechen, einmal mehr, was ich erwarte. Ich erwarte 500 Menschen für diese Gemeinde. Mehr sind gut, weniger akzeptiere ich nicht. Ich erwarte 500 Seelen, die hinzugefügt werden, für die 7x70 rund, die geklaut worden sind in den vergangenen Jahren. Auf ungute Weise, nicht wie Jana, die ausgesandt wird, sondern wo der Teufel echt gestohlen hat und wo üble Dinge waren. Ich beanspruche das in dem Namen Jesus und ich sehe diese Menschen kommen und ich weiß, dass sie kommen werden. Und ich weiß, dass wir schwitzen werden, weil es eng ist eines Tages, nicht weil draußen die Temperaturen steigen. Und ich danke dir, mein König, dass du auf Glauben reagierst. Und jedes Glaubensgebet, was jetzt hier gesprochen und geäußert wurde, wirst du beantworten. Ich sage Ja und Amen zu deinem Erstattungsanspruch, den du gerade gestellt hast. Denn der Dieb muss sich beugen vor dem König. Der König hat das letzte Wort. Dein Vater hat das letzte Wort und keine andere Stimme sonst. Halleluja. Und ich möchte, dass ihr bitte stehen bleibt und ich möchte einladen, wenn jemand da ist und du kennst Gott noch nicht und das ist für dich vielleicht alles wie von einem anderen Planeten, was ich hier rede, wie man mit Gott umgeht und betet und erwartet, dann möchte ich dich einladen, zu mir zu kommen. Ich werde mich da ans Kreuz stellen, auch während der Zeit des Abendmahls werde ich mich da in die Nähe vom Kreuz begeben und ich möchte gerne mit dir beten, wenn du Gott auf diese persönliche Weise noch nicht kennst. Das fühlt sich an, wenn du zu Gott gehst, wie wenn ein Rucksack von deiner Schulter genommen wird. Das fühlt sich an, wie wenn du eine Last los wirst und gar nicht wusstest vielleicht, dass du sie getragen hast. Wenn du zu Gott kommst und Gott bittest, in dein Leben zu kommen. Das ist das Beste, was du tun kannst. Und ich möchte noch jemanden einladen. Ich weiß nicht, für wen das ist. Ich hatte die Woche so ein Bild. Ich glaube, dass das für heute ist. Und Gott sagt dir, dein Leben fühlt sich an, als ob du in einer Geisterbahn fährst. Du sitzt wie in einer Gondel in dieser Geisterbahn. Du hast keine Kontrolle über das, was als nächstes kommt. Und Angst ist dein ständiger Begleiter. Und ständig kommen aus dem Dunkel irgendwelche Buhus und Lichter und Dinge, die dich erschrecken. Und du wirst geschüttelt und hin und her geschoben. Du lebst nicht selbstbestimmt, sondern fremdbestimmt. Du fährst in dieser Geisterbahn. So fühlt sich dein Leben an. Und ja, es ist einfach richtig, richtig ätzend. Und ich glaube, Gott möchte dich heute aus dieser Gondel erlösen. Ich glaube, Gott möchte dir heute Morgen beim Aussteigen helfen. Und wenn dich das anspricht, dann bitte ich dich auch, dass du jetzt gleich oder beim Abendmahl, wenn ich wieder beim Kreuz bin, einfach zu mir kommst. Und ich würde gerne für dich beten. Danke für eure Aufmerksamkeit und danke, dass ihr noch Geduld habt, das Abendmahl zu feiern, weil ihr seid ja die, die in der Hitze proklamiert haben, das ist mir wichtiger als alles andere, wichtiger als das kühle Bett, hier zu sein und Gott zu begegnen. Halleluja. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd Zetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben Sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden Sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5, in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Download-Bereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen Gottes reichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.